Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. So heißt ein Buch der Osteuropa-Forscherin Kristen Gozzi, das vor einigen Jahren für große Aufmerksamkeit sorgte. Dieser Titel überrascht aus mehreren Gründen, denn wieso sollte ein anderes Wirtschaftssystem für andere Geschlechterverhältnisse und dann auch noch besseren Sex sorgen? Und handelt es sich hier etwa um eine Ostalgikerin oder hat der Realsozialismus tatsächlich für eine Gleichstellung der Geschlechter gesorgt, die höher als im demokratischen Westen war?
Das wollen wir heute besprechen. War die Frau im Osten vielleicht tatsächlich emanzipierter? In der DDR war, das werden einige wahrscheinlich wissen, zum Beispiel die Erwerbsquote von Frauen deutlich höher, auch war das Abtreibungsrecht deutlich liberaler. Und da gibt es noch ein paar weitere Indikatoren, die erstmal auf diese These durchaus hindeuten. Und wir fragen uns, welcher Logik folgte diese Politik? Welche Grenzen hatten sie oder hatte diese Politik? Konnten Frauen wirklich alle gesellschaftlichen Positionen erringen? Und wie sah es im Privatleben aus? Wie war dort die Care-Arbeit verteilt? All das diskutieren wir gleich.
Zunächst aber möchten wir auf unsere Zusatzinhalte hinweisen. Wohlstand für alle Literatur und die Speakeasy Bar. Und die kann man über Patreon und über Steady abonnieren. Das haben wir schon häufig erwähnt, aber es gibt jetzt auch etwas Neues. Man kann jetzt auch, wenn man Apple-Kunde ist und Apple die Apple-Welt nicht verlassen möchte, auch jetzt über Apple den Zusatzcontent buchen. Bei Apple ist es allerdings so, dass es etwas teurer ist, denn Apple verlangt eine recht hohe Gebühr von uns. Irgendwie muss man ja auch das eines der drei wertvollsten Unternehmen der USA bleiben. Und dort kostet also ein Abo 3,99 Euro pro Monat oder im Jahr 39,90 Euro.
Und die Speakeasy Bar in diesem Monat, die hat sich um philosophische Fragen gedreht. Gibt es einen freien Willen? Ersetzt die KI den Menschen? Und wie finden wir eigentlich Markus Gabriel? Und außerdem gibt es dann demnächst die neue Literaturfolge zu Hans Falladas Kleiner Mann, was nun? Also wer möchte, kann uns unterstützen bei Steady, Patreon, Apple. Vielen Dank für die Unterstützung.
Wie schon erwähnt, vertritt die Osteuropa-Forscherin Kristen Gozzi in ihrem Buch die These, dass Frauen im Sozialismus besseren Sex haben bzw. hatten. Klingt erst einmal nach einer Provokation. Tatsächlich will das Buch aber einen Beitrag dazu leisten, fernab von verharmlosender Ostalgie und auch antikommunistischer Schwarz-Weiß-Malerei, nämlich es soll darum gehen, einen realistischen Blick auf den Staatssozialismus des 20. Jahrhunderts einzunehmen. Und in dem Buch lesen wir dann: Die konservativen Kalten Krieger reagieren auf jeglichen Versuch einer differenzierten Betrachtung der Geschichte des Staatssozialismus im 20. Jahrhundert, indem sie im Brüllton auf die Hungersnöte und Säuberungen Stalins verweisen. In ihrer Vorstellung bestand die Lebenswirklichkeit im Staatssozialismus ausschließlich aus Menschen, die für Brot anstehen und ihre Nachbarn bei der Geheimpolizei anschwärzen. Totalitäre Staatschefs waren in der Sowjetunion 70 und in Osteuropa 45 Jahre mit nichts anderem beschäftigt, als ihre Untertanen von einem Gefängnis und einem Arbeitslager ins nächste zu verfrachten. Ein gottloser, Orwellscher Albtraum, in dem alle, Männlein wie Weiblein, dieselben grauen Mao-Anzüge trugen und mit kahlrasierten Köpfen herumliefen.
Ja, und von solchen Bildern der Geschichte, also von so einer, ich sag mal, rechten Geschichtspolitik, will sie sich genauso abgrenzen wie von einer Ostalgie, die also den Realsozialismus verklärt und sagt, da wäre es allen prächtig gegangen und jeder, der was anderes behauptet, der sei eigentlich ein konterrevolutionärer westlicher Agent, sondern sie versucht da so einen Mittelweg zu finden. Und sie zeigt in dem Buch eindrücklich, dass die Frauenemanzipation im realsozialistischen Osten oftmals ein langwieriger Kampf war, der aber auch mit einigen Rückschlägen verbunden war. Bevor wir jetzt aber in diese Geschichte blicken, wollen wir erstmal so ganz abstrakt auf der theoretischen Ebene fragen, was hat denn Frauenemanzipation mit dem Wirtschaftssystem zu tun? Also warum waren so viele Sozialisten und vor allem Sozialistinnen davon überzeugt, dass die Befreiung der Frau erst im Sozialismus gelingen könnte? Nun, zuallererst ist es ja so, das haben wir auch schon häufig erklärt im Podcast, historisch gesehen gingen und gehen Kapitalismus und Patriarchat lange Zeit Hand in Hand, in gewissen Formen auch bis heute noch. Und das ist ja deshalb verwunderlich, weil man ja eigentlich sagt, der Kapitalismus zerstört alles, was seinem Anspruch auf möglichst viel Arbeit zuwiderläuft. Also Kapitalismus heißt ja erst einmal, so ganz abstrakt betrachtet, man hat Privateigentum, ja, man hat Menschen, die besitzen Privateigentum, lassen andere für sich arbeiten, um reicher zu werden und wollen sich dabei möglichst viel unbezahlte Arbeit aneignen. Und das ist natürlich erstmal der Sinn und Zweck kapitalistischen Wirtschaftens. Gleichzeitig ist ja aber diese Produktionsweise nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern in einem bestimmten moralischen Klima. Mag ja sein, dass die Kapitalisten sich möglichst viel Arbeit aneignen wollen, aber viele konservative Politiker, aber auch zum Beispiel Gewerkschafter haben im 18., 19., auch im 20. Jahrhundert noch unterbunden, dass Frauen tatsächlich so viel Arbeit leisten wie ihre Ehemänner, dass sie in die Fabrik gehen und dort genauso wie der Mann Hauptverdiener sind, sondern sie wurden dann vom Staat oftmals in die häusliche Sphäre verwiesen.
Hier haben wir es mit staatlicher Diskriminierung zu tun, die lange angehalten hat. In der Bundesrepublik durften Frauen bis in die 1950er Jahre nur mit Erlaubnis ihrer Ehemänner einer Erwerbsarbeit nachgehen. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Das sind jetzt gerade einmal 70 Jahre. Aber auch ohne staatliche Diskriminierung haben Frauen es schwerer auf dem Arbeitsmarkt. Da es in den meisten Fällen Frauen sind, die sich um Kinder kümmern, haben beispielsweise viele Arbeitgeber kein Interesse daran, Frauen einzustellen, insbesondere auf höheren Etagen von Unternehmen. Auch wenn die einzelne Frau gar kein Interesse an Familie haben mag, ist es dennoch so, dass es bis heute meistens Frauen sind, die sich um die Kinder kümmern, sodass Arbeitgeber allein aufgrund dieses Risikos zu diskriminierenden Einstellungsverhalten neigen. In Ländern ohne soziale Absicherung und ohne öffentliche Kinderbetreuung ist Frau zu sein tatsächlich auch ein höheres Armutsrisiko. Historisch und logisch gibt es daher in der Tat einiges, was gegen die vollständige Emanzipation der Frau im Kapitalismus spricht, auch wenn wir schon häufiger Gegenbeispiele ausfindig gemacht haben und wir ja auch sagen, da ist ein Prozess im Gang, den wir beobachten können und da ist natürlich sehr viel passiert.
Auf jeden Fall, dass extrem viel passiert und wir haben auch schon öfter gesagt, wir sind skeptisch gegenüber dieser These, dass es eine Emanzipation der Frau unterm Kapitalismus generell nicht geben kann, aber, und da glaube ich, hat Gott sie dann recht, das geht nur mit sehr starken staatlichen Eingriffen, weil ansonsten aufgrund dieser biologistischen Gründe viele Arbeitgeber trotzdem zu diskriminierendem Verhalten neigen. Das heißt also, in der Tat ist es erst einmal so, dass der freie Markt von sich aus, ohne dass der Staat ihn dazu nötigt, eher nicht dazu neigt, Frauen so in Anführungszeichen gut zu behandeln wie Männer. Und schon die werden ja nicht gerade gut behandelt, oftmals vom freien Markt. Das hatten Sozialisten früh erkannt, unter anderem der Sozialdemokrat August Bebel oder Sozialist muss man wohl sagen, aber der damals noch in der SPD war, als die noch sozialistisch war. Da schrieb August Bebel in den 70er Jahren sein berühmtes Buch »Die Frau und der Sozialismus«. Und das ist tatsächlich ein revolutionäres Werk, weil er die völlige sexuelle Gleichstellung forderte und damit jeglicher damaligen Sexualmoral widersprach. Also er hat damals wirklich schon gesagt, Frauen haben dasselbe Recht auf freie Sexualität wie Männer und das sei, wie Menschen Sexualität ausleben, sei eine komplette Privatsache, die, solange niemand anders dabei zu Schaden kommt, auch niemanden etwas angeht, weshalb er auch einer der ersten Politiker war, die sich gegen die gegen die Stigmatisierung von Homosexuellen ausgesprochen hat. Ja, also auch da kann man einfach sagen, da waren Sozialisten historisch gesehen relativ progressiv, relativ weit vorne dabei. Und Bebel hat zum Beispiel dann die spätere sowjetische Revolutionärin Alexandra Kollontai beeinflusst. Ja, die hat dann in der Sowjetunion für das Recht auf Abtreibung gekämpft, aber zum Beispiel auch für eine Sozialisierung von Hausarbeiten. Das heißt, sie wollte zum Beispiel öffentliche Suppenküchen oder auch eine öffentliche Kinderbetreuung. Und wir werden später im Laufe der Folge noch sehen, dass diese Sozialisierung der Hausarbeiten auch in der Sowjetunion enge Grenzen hatte und auch in der DDR zum Beispiel enge Grenzen hatte. Und dennoch will ich jetzt schon mal gleich zu Anfang sagen, es ist ja bemerkenswert, dass diese Sozialisten so früh schon verstanden haben, dass es doch gesellschaftlich sehr sinnvoll sein kann, dass man bestimmte Arbeiten, die bislang von vereinzelten Frauen verrichtet werden, dass man die sozialisiert, also dass nicht mehr in jedem Haushalt eine Frau zu Hause sitzt und für die Kinder kocht und die betreut, sondern dass man das beispielsweise in öffentlichen Kindergärten oder so macht. Also das ist etwas, was Sozialisten sehr, sehr früh verstanden haben.
In der sozialistischen Theorie gab es jedenfalls früh feministische Stimmen, feministische Theorien und sowohl von Männern, Friedrich Engels, August Bebel wären zu nennen, als auch von Frauen vorgetragen. Kollontai war keine Ausnahme. Auch in Deutschland gab es bedeutsame kommunistische Feministinnen. Clara Zetkin wäre da vielleicht als allererstes zu nennen. Dieses Ansinnen einer echten Gleichstellung war unter Sozialisten verbreiteter als unter Bürgerlichen, auch wenn es durchaus einen bürgerlichen Feminismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab. Das war jetzt erst einmal so der theoretische Blick darauf, aber wie sah jetzt die Gleichstellung der Geschlechter im Realsozialismus konkret aus? Eben wurde hergeleitet, im Kapitalismus gab und gibt es für Frauen mehrere Formen der Diskriminierung, etwa durch den Staat, der Frauen wegen eines konservativen Familienbildes an den Herd verbannen will, oder durch den Markt, der Frauen aus biologistischen Gründen den Zugang zu höheren Ebenen der Berufswelt verweigert. Wie hielt es aber jetzt der Staatssozialismus damit?
Ja, wie hat er versucht, dem zu entgegnen? Wir können unmöglich alle realsozialistischen Länder abhandeln. Das sind zu viele historische Erfahrungen, die auch sehr unterschiedlich sind. Von daher blicken wir vielleicht am Anfang mal auf die DDR. Das ist doppelt sinnvoll. Erstens ist es natürlich für unser deutschsprachiges Publikum besonders interessant. Viele, die uns zuhören, sind wahrscheinlich auch auf dem Staatsgebiet der ehemaligen DDR zur Welt gekommen oder leben jetzt quasi dort, mittlerweile in der Bundesrepublik, aber da, wo früher DDR war. Und außerdem ist die DDR deshalb nochmal besonders faszinierend, weil man ja diesen direkten Vergleich ziehen kann, weil man ja diesen Partnerstaat, oder Partnerstaat ist das falsche Wort, aber weil man diesen Komplementärstaat gewissermaßen mit der Bundesrepublik hatte. Man hatte da diese beiden Länder, die früher eins waren, die später ja auch wieder eins wurden und die in einer direkten Konkurrenz zueinander standen, unter anderem da natürlich auch, wenn es um die Frauenpolitik ging, auch wenn man sehr Unterschiedliches darunter verstand. Wir können jetzt zuerst mal auf die Erwerbsquoten schauen. Die sind ja gar kein schlechter Indikator für die Emanzipation der Frau. Denn wenn Frauen so viel arbeiten wie Männer und auch halbwegs ähnlich viel Lohn bekommen, heißt es ja, dass Männer ökonomisch nicht mehr besser gestellt sind. Dass also Frauen nicht unbedingt aus ökonomischer Notwendigkeit mehr mit Männern zusammen sein müssen, wie das ja bis heute im Kapitalismus gang und gäbe ist. Der Historiker Stefan Wolle, der schreibt in seinem Buch Aufbruch nach Utopia, für die SED verknüpfte sich die alte sozialistische Forderung nach Gleichberechtigung mit den ökonomischen Notwendigkeiten der Nachkriegszeit. 1950 gab es als Folge des Krieges rund 2 Millionen mehr Frauen als Männer. Trotzdem lag die Erwerbsquote bei Frauen 1950 erst bei 49%. 1960 lag sie bei 70% und 1970 bei 82%. Bereits 1981 erreichte sie einen Grad von 91% und damit weltweit den Spitzenwert. Auf etwa diesem Niveau pegelte sich die Frauenerwerbstätigkeit bis 1990 ein.
Damit ist jetzt nichts gesagt über die häuslichen Tätigkeiten, die verrichtet werden müssen, also das, was man unter Care-Arbeit gerne rubriziert. Das ist ja immer so eine Sache, dass das dann zusätzlich dazukommen kann. Genau, und die Frage ist, inwieweit das aufgeteilt wurde in Männlein und Weiblein. Eher nicht. Eher lag dann natürlich die Care-Arbeit stark auch bei den Frauen, womit dann eigentlich so eine Doppelbelastung einhergeht. Aber wenn wir es jetzt mal vergleichen, was die Erwerbsarbeit anbelangt, die Bundesrepublik verzeichnete im Jahr 2017 laut dem Statistischen Bundesamt eine Frauenerwerbsquote von 75%. Im Jahr 1991 lag sie bei 62%. In der DDR waren Frauen also schon in den 70er Jahren deutlich stärker in die gesellschaftliche Arbeit integriert, als heute in der Bundesrepublik das der Fall ist. Das entsprach der sozialistischen Moral, der zur Folge Frauen gleiche Rechte und Pflichten haben sollten und war auch eine ökonomische Notwendigkeit. Es fehlten ja zu Beginn der DDR viele Männer. Außerdem hatte die DDR die deutlich schlechteren ökonomischen Ausgangsbedingungen. Die relevanten Rohstoffe waren fast alle im Westen, auch die große Industrie war dementsprechend dort, also im Westen angesiedelt. Außerdem beschlagnahmten die Sowjets einen großen Teil des ökonomischen Outputs, sodass die DDR-Wirtschaft von Anfang an dem Westen hinterherhinkte. Man brauchte also jede Arbeitskraft, die versuchte, diesen Vorsprung des Westens ein bisschen zu schmälern.
Genau, also man musste eigentlich den Mangel an Produktivität, den man hatte, durch mehr Arbeitskräfte ausgleichen. Ja, ja. Oder durch die Mobilisierung aller möglichen Arbeitskräfte. Ja, natürlich hatte der Westen immer noch mehr Arbeitskräfte, da lebten ja auch deutlich mehr Leute, aber man hat dann halt versucht, möglichst stark zu mobilisieren. Was jedenfalls finde ich immer interessant, das ist, dass die Punkte, die du eben genannt hast, dass die nie genannt werden oder fast nie genannt werden, wenn es um die Rückständigkeit des Ostens geht. Also in der Schule wird einem so erzählt, ja, der Osten, der hat da Planwirtschaft ist scheiße und deshalb hat die DDR nicht funktioniert. Naja, gut, also mit den Ausgangsbedingungen, die DDR-Planer davor gefunden haben, kaum Rohstoffe, haben wir jetzt gesagt, kaum Industrie, die da war. Die Industrie, die da war, die wurde von der Sowjetunion demontiert und nach Osten gebracht, quasi als Reparationsleistung für den Zweiten Weltkrieg. Und bis in die späten 50er wurden bis zu 60% des wirtschaftlichen Outputs beschlagnahmt. Die BRD hatte ja zum Beispiel auch die Hallstein-Doktrin, ja, also dass man quasi gesagt hat, wer mit der DDR verkehrt, der kann nicht mit der BRD gleichzeitig handeln, was ja bedeutet, jeder will mit der BRD handeln. Also heißt das natürlich auch, dass dann keiner mit der DDR irgendwas macht. Also es gibt schon viele Gründe neben Planwirtschaft, die dazu geführt haben, dass die DDR dahinterher gehinkt hat. Wer das besser verstehen möchte, dem kann ich nur empfehlen, von Katja Heuer Diesseits der Mauer zu lesen. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Sachbuch, auch von der Forscherin, die ganz sicherlich keine Ostalgikerin ist, aber die da für eine gewisse, also die da unvoreingenommen rangeht an diese ökonomischen Fragen. So oder so war es jedenfalls auch die ökonomische Not, die Frauenarbeit notwendig machte. Und gerade das wird ja so oft kritisch angemerkt, wenn es um die Frauenarbeit in der DDR und in anderen realsozialistischen Ländern geht. Dass das also nicht unbedingt gemacht wurde, um die Frauen zu fördern, sondern vor allem einer ökonomischen Notwendigkeit entsprach. Und auch Kristen Godsey merkt es relativ kritisch an einer Stelle. Sie schreibt, obgleich Männer dazu ermuntert wurden, sich im Haushalt und bei der Kinderbetreuung zu engagieren, widersetzten sich diese weitgehend jeglicher Infragestellung der traditionellen Geschlechterrollen. Viele Frauen ächzen unter der Doppelbelastung durch die verpflichtende Erwerbsarbeit und die Hausarbeit. Und schließlich wurden Frauenrechte in keinem dieser Länder mit dem Ziel gestärkt, die individuelle Entfaltung und Selbstverwirklichung von Frauen zu fördern. Vielmehr unterstützte der Staat Frauen als Arbeiterinnen und Mütter, damit sie sich stärker ins kollektive Leben einbringen konnten.
Sicherlich waren die realsozialistischen Länder extrem kollektivistisch und haben auf das Bedürfnis nach Individualität nicht geachtet. Es bleibt jedoch die Frage, wieso sollten beim Thema Frauenarbeit individuelle Entfaltung und kollektiver Fortschritt getrennt voneinander betrachtet werden? Wir hatten vor einiger Zeit über die Hausfrauenproteste in westlichen Demokratien gesprochen, die in den 70er Jahren groß wurden. Diese Frauen ärgerten sich über ihre Vereinzelung am heimischen Herd. Im Realsozialismus konnten die Frauen tatsächlich in Gesellschaft arbeiten, erhielten so einen höheren sozialen Status als zuvor und gewannen damit Unabhängigkeit vom Mann. Und gleichzeitig dienten sie damit dem Kollektiv. Und dieses Kollektiv muss man auch nochmal im Ganzen sehen. Also das ist natürlich auch verknüpft mit einem Staatssozialismus. Das heißt, ich würde die These wagen, natürlich ist man auch daran interessiert, dass es diese Unabhängigkeit gibt von dem Mann und damit auch von der Familie, weil die Familie natürlich auch zu einem Bollwerk werden kann gegen den Staat. Ja, also so als Widerstandsnest. Was nicht bedeutet, dass die DDR Politik betreiben wollte, die die Familien zerstört, sondern es gab natürlich sehr gute Einrichtungen auch für Kinderbetreuung oder so. Aber dass man natürlich auch eine gewisse liberalisierte Sichtweise auf die Familie hat, deshalb, weil man natürlich auch mit der Familie ein Gegenkonzept hat zu einem sich auf das Kollektive verstehenden Staatssozialismus. Oder ja, würdest du das teilen?
Ja, ja, doch. Also, naja, es ist halt immer, es ist alles immer sehr ambivalent. Also, man hat diese, man hat schon früh Kinderkrippen, Kinderkrippen, nicht Krippen, Kinderkrippen gehabt. Man hat Kindergärten gehabt. Man hat tatsächlich bis heute ja viel mehr Betreuungsangebote in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Das ist ja einfach ein Erbe der DDR tatsächlich. Und das hat man natürlich nicht nur aus ökonomischen Gründen gemacht, sondern auch aus ideologischen Gründen, um also früh schon die Kinder zu einem, in Anführungszeichen, guten sozialistischen Subjekt zu erziehen. Das ist sicherlich ein Grund gewesen. Tatsächlich gab es trotzdem einen gewissen familiären Konservatismus in der DDR. Also man hatte tatsächlich trotzdem, und deshalb sprechen wir hier ja auch wirklich nur von so heteronormativen Beziehungen. Ja, klar gab es da auch Schwule und Lesben beispielsweise in der DDR, aber der Staat hat erstmal tatsächlich Ehen gefördert, auch rechtlich weiterhin privilegiert. Auch wenn man das nicht genauso wie im Westen gemacht hat, aber diese Idee, man hat eine Kernfamilie und dort werden die Kinder gezeugt, das war schon das bevorzugte biopolitische Familienmodell, auch wenn es nicht so geächtet war wie im Westen, wenn man uneheliches Kind war. Also man hat schon Wert darauf gelegt, dass man da Diskriminierungen, auch in der Sowjetunion, hat man sehr stark schon in 20er Jahren Wert darauf gelegt, dass man Diskriminierungen von unehelich geborenen Kindern abbaut und so, ja. Aber trotzdem gab es immer eine gewisse, ja, pronatalistische, konservative Familienpolitik.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so konservativ unbedingt zu bezeichnen ist. Also ja, da wo natürlich Rechte von Minderheiten eingeschränkt werden oder andere Familienformen nicht geduldet sind. Aber grundsätzlich hat natürlich auch manch sozialistischer Staat gezeigt, dass es ein Loslösen der Reproduktion von der Familie nicht geben kann, beziehungsweise in das absolute Fiasko führt, beziehungsweise in die Barbarei. Also wir haben hier ja mal über die Rote Khmer gesprochen, über Kambodscha, wo man das tatsächlich versucht hat, also die Kinderproduktion loszulösen von der Kernfamilie. Und dies hat nicht nur das, aber das hat auch zu der Katastrophe, zu den Verbrechen und all dem geführt. Und ich glaube auch, dass es also wenn das, also der Schutz der Familie, und man mag sie dann erweitern und neu definieren und so, dass das doch ein wichtiger Bestandteil ist für bestehende Gesellschaften. Ich will es sogar so ausweiten, also nicht nur jetzt zu sagen, so funktioniert ein Staat, sondern für bestehende Gesellschaften, dass das schon sehr viel für sich hat, das so zu machen und entsprechendes dann zu ermöglichen für diese Familie, zum Beispiel eine entsprechende Kinderbetreuung.
Ja, also ich bin jetzt auch sicherlich keiner, der irgendwie die Kinder gezüchtet sehen will wie in Brave New World. So, also das auf gar keinen Fall.
Naja, so transhumanistische Feministin wie jetzt, wie heißt die, Lori Penny oder so, die haben ja durchaus solche Fantasien.
Ja, dem kann ich jetzt wenig abgewinnen und ich glaube schon, dass man da wahrscheinlich in der DDR zum Beispiel einen ganz guten Mittelweg hatte, weil man zwar an sich, ich nenne es jetzt mal konservativ, können über den Begriff streiten, durchaus so die Kernfamilie als Konzept zwar immer hatte, also als wichtigstes Konzept, wie oftmals Kinder in die Welt kommen, dass man dann aber zum Beispiel ein sehr liberales Scheidungsrecht hatte und dass man auch weniger gesellschaftliche Ächtung hatte gegenüber geschiedenen Partnern, ja, dass das kein großes gesellschaftliches Thema war, sodass tatsächlich Familie entstand und Familie vielleicht auch wieder auseinandergingen, ohne dass es zu größeren Problemen kam.
Ja, diese Frauenemanzipation diente also dem Kollektiv und das wird dann mitunter so kritisiert, dass man sagt, ja, genau, das mussten die alles machen, um den Staat aufzubauen oder sowas. Mhm. Ja, das wird schon mal dann von kapitalistischer Seite angebracht und da kann man dann nur darauf antworten, ja, natürlich entsprang die Frauenarbeit auch der ökonomischen Notwendigkeit, aber genau das wurde im Osten frühzeitig erkannt und in ein Instrument der Frauenemanzipation verwandelt. Und heute muss ja auch jeder klar denkende Mensch sehen, dass der Kapitalismus, so wie er jetzt ist, natürlich nur funktionieren kann, wenn Frauen arbeiten. Und das ist ja das Interessante jetzt, dass der Vizepräsident, der neue Vizepräsident in den USA, J.D. Vance, eigentlich ein Modell und viele seiner Leute ein Modell anstrebt, das wieder so aussieht, dass eigentlich der Mann der Ernährer der Familie ist. Die Frau darf dann auch vielleicht arbeiten gehen, aber sie soll es nicht mehr müssen. Und damit will er ja die Familie schützen. Also dieser Neokonservatismus, der sich da jetzt zeigt und der dann auch aufgeladen wird mit religiösen Werten und mit patriarchalen Idealen, die keine sind, das ist ja etwas, was wir jetzt gerade erleben. Und das ist ja schon allein ökonomisch betrachtet der Wahnsinn, emanzipationspolitisch sowieso. Aber das ist ganz erstaunlich. Und da mit einher geht ja auch diese Idee, dass wenn die Frau versorgt wird von dem Manne, dann muss sie auch gar nicht abtreiben, dann muss sie sich solche Fragen gar nicht stellen, weil das ja ihre hauptsächliche Rolle ist, Mutter zu sein. Deswegen auch diese Anti-Abtreibungsbewegung in den USA von Leuten wie J.D. Vance und anderen Republikanern. Und da kann man sehen, jetzt in Zukunft, wer sich da durchsetzt. Denn wir wissen ja, Melania Trump ist pro-choice. Also vielleicht flüstert sie Donald dann manches ein.
Ich befürchte, da wird er nicht so sich noch auf einen sinnvollen Weg zurücklotsen lassen. Aber es ist schon interessant, also wir hatten das ja vorhin schon, das Thema, dass man echt dieses Phänomen hat, dass die Leute, die kapitalistische Volkswirtschaften verwalten, oft nicht so richtig verstehen, wie die funktionieren, hat man den Eindruck. Ne? Also, ja, dass sie dann wirklich sagen, uns ist unser bescheuerter religiöser Konservatismus mit unseren feststehenden Rollenmodellen, wofür angeblich Frauen da zu sein haben, der ist uns so wichtig, dass wir, obwohl wir sonst immer versuchen, möglichst viel Arbeit flüssig zu machen, da, wo das so einfach wäre, das nicht tun. Wir geben mal ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Betreuungsquoten in ostdeutschen und westdeutschen Bundesländern bis heute, die haben sich etwas angeglichen. Ja, also klar, es gibt jetzt in Westdeutschland deutlich mehr Kinderbetreuung als vor ein paar Jahrzehnten. Was aber auch darauf zurückzuführen ist, dass quasi die Frauen aus Ostdeutschland kamen, die waren gut ausgebildet, die gingen in den Westen und die haben gesagt, wir sehen das als selbstverständlich an, dass wir unsere Kinder in den Kindergarten geben können und ins Berufsleben gehen können. Also da hat auch tatsächlich die Wiedervereinigung dazu geführt, dass die BRD progressiver geworden ist. Und tatsächlich waren die Betreuungsquoten in der BRD im Jahr 1990 niedriger als heute, aber sie sind immer noch nicht so hoch wie im Osten. Wir geben mal wirklich zwei Extrembeispiele. Und zwar schreiben Sabine Böttcher und Ronald Gebauer in einem Artikel über Kindererziehung in Ost und West, den wir auch in der Beschreibung natürlich verlinkt haben. In Baden-Württemberg erhalten nur 38% der Kinder ab 3 Jahren in den Kindereinrichtungen eine Mittagsversorgung. Der niedrigste Wert deutschlandweit. In Mecklenburg-Vorpommern sind es fast 100%. Und das ist ja keine kleine Diskrepanz. Jetzt nicht so, dass man sagt, ach, hier sind es 38, da sind es 43 oder hier sind es 95, da sind es 100, sondern in Baden-Württemberg erhalten, ich sage es nochmal, 38% der Kinder ab 3 Jahren eine Mittagsversorgung. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass in 62% der Haushalte in Baden-Württemberg die Kinder im Regelfall in der Familie oder bei Freunden mitessen. Ja. Klar, manchmal machen das die Großeltern, aber im Regelfall heißt es ja, dass einfach Mütter, weil es meistens Frauen immer noch sind bis heute, die für sowas zuständig sind, dass Mütter ihren Kindern ein Mittagessen machen. Was natürlich auch bedeutet, die können nicht Vollzeit arbeiten. Ja, also ja, das ist ja ein ganz klarer Indikator schon, weiß man sofort, okay, da sind extrem viele Frauen, die arbeiten nicht Vollzeit. Weshalb wir bis heute in der BRD, in der modernen BRD, eine Quote von 75% Erwerbstätigkeit von Frauen haben. Das ist einer der Hauptgründe. Und das ist ja totaler Wahnsinn. Also eine ganze Republik spricht über Fachkräftemangel, die spricht über demografische Krise, die fragt sich, wie viel Migration darf sein oder auch nicht. Aber der einfachste Weg, um mehr Arbeitsstunden möglich zu machen, der wird nicht gewählt. Einfach bessere gesellschaftliche Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Alten. Denn da sind unglaublich viele Frauen bis heute in Deutschland auf diese Rolle festgenagelt. Und da muss man dann vielleicht sagen, gut, vielleicht war das ja gar keine besondere, perfide, grausame Boshaftigkeit des Ostens, die Frauenarbeit zu fördern oder sogar verpflichtend zu machen, sondern vielleicht ist es einfach eine besondere Blödheit des Westens, über solche Policy-Vorschläge nicht intensiver nachzudenken.
Es gibt ja immer wieder diese Debatten über kostenloses Mittagessen an Schulen und dann kommen FDP-Politiker, so Leute wie Kuhle, Johannes Vogel oder wer auch immer, also die smarten Typen, und sagen dann, ja, also das würde ja auch bedeuten, dass dann der Arztsohn ein kostenloses Mittagessen bekommt. Und man denkt so, ja, dann bekommt er das halt. Was wäre das Problem? Ist das so schlimm? Wollen wir da eine Progression einführen? Sollen wir gucken, wer welches Gehalt bekommt und der bekommt ein Mittagessen oder nicht? Es ist einfach der Wahnsinn und das ist ja so billig und du kannst so viel erreichen.
Das ist eine bescheuerte Gerechtigkeitsdebatte wieder. Jetzt tun die so, als würden sie darum trauern, dass die Reichen überprivilegiert werden in dieser Gesellschaft.
Ja.
Und deshalb kann es kein kostenloses Mittagessen für alle geben. Ja gut, das ist wirklich eine Verlogenheit.
Ja, ja, da das ist auch
mehr zu sagen.
CDU, CSU, das sind alles immer diese, kommen direkt auf so eine Gerechtigkeit und warum muss das denn sein? Oder natürlich dann auch, was werden die Bürgergeldempfänger dann mit dem gesparten Geld machen, kaufen die davon Zigaretten. Also es geht nur um solche Sachen und es wäre das einfachste Mittel, die Frauenerwerbsarbeit zu erhöhen und vor allem auch den Kindern eine bessere Ernährung zukommen zu lassen. Ja.
Ja.
Und das wäre auch eine Wahnsinnsinvestition.
Ja, aber es ist wirklich der Hammer, oder? Also meine, hier tut man so, als wäre es ein Problem, dass das Kind der Reichen dieses kostenlose Essen bekommt. Naja, wenn euch das gerechtigkeitstheoretisch so wahnsinnig stört, dann erhöht den halt den Einkommenssteuersatz um 0,25% den Reichen. Dann habt ihr die Mittagessen wieder drin.
Ja.
Bitte.
Ja, das wäre ja wieder Umverteilung.
Das wäre Sozialismus.
In der DDR gab es ein weit ausgebautes System der Kinderbetreuung. Frauen wurden an Schulen und Universitäten gefördert und ins Berufsleben integriert. Dennoch gab es eine klare Hierarchie in den oberen Etagen von Karriere und Partei, denn dort dominierten natürlich die Männer. Also da sollten wir uns nichts vormachen, das war jetzt nicht emanzipatorisch angelegt.
Ja, man hat dann zum Beispiel so, was weiß ich, in den Parlamenten vielleicht auch Quoten gehabt für Frauen, aber wenn es dann wirklich halt ins Politbüro und solche Sachen ging, da waren bis auf die Ehefrauen vielleicht mal von hochrangigen DDR-Politikern, so ganz selten gab es dann mal so, dass da eine Ehefrau oder so drinne war, aber das ansonsten waren da fast nie Frauen an den Hebeln der Macht.
Ja. Und mit ihrer Kritik, dass die staatliche Frauenpolitik im Osten oft nicht dazu diente, die individuelle Frau zu fördern, hat Kurzi auf jeden Fall recht. Das sieht man etwa an den Abtreibungsparagraphen in der DDR und in der Sowjetunion. Schauen wir uns die DDR an. Zwischen 1945 und 1950 gibt es in der sowjetischen Besatzungszone die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen abzutreiben, etwa aufgrund medizinischer Indikationen oder sozialer Gründe. Mit der Gründung der DDR wird dieses Recht stark beschnitten. Nur noch eugenische und medizinische Gründe werden akzeptiert und erst 1965 erfolgt dann eine schrittweise Liberalisierung. 1972 gibt es dann die Möglichkeit, in den ersten 12 Wochen einer Schwangerschaft ohne Gründe abzutreiben.
Und am Ende war man damit dann deutlich liberaler in der Gesetzgebung als in der Bundesrepublik. Der Kompromiss, den man dann gefunden hat später, also im Zuge der Wiedervereinigung und danach, der orientierte sich ja eigentlich relativ stark an dem, was man in der DDR tatsächlich dann hatte. Und die Historikerin Jessica Bock schreibt, der Schwangerschaftsabbruch war dem Erkrankungsfall gleichgestellt. Das heißt, Vorbereitung, Durchführung und Nachbehandlung des Abbruchs waren für sozialversicherte Frauen kostenlos. Auch Verhütungsmittel waren für sie unentgeltlich. Während ihrer Krankschreibung erhielten sie Krankengeld. Von der neuen Fristenregelung profitierten ausschließlich Frauen mit einer Staatsbürgerschaft der DDR. Das heißt, erstmal kann man feststellen, ja, das war progressiver als in der Bundesrepublik. Andererseits gab es trotzdem sehr wenig internationale Solidarität. Also wenn man zum Beispiel Vietnamesin war oder Mosambikanerin war. und in der DDR schwanger wurde, weil man dort gearbeitet hat, dann wurde man tatsächlich oftmals entlassen und wieder ins Herkunftsland ausgewiesen. Also diese Freundschaft zwischen sozialistischen Bruderstaaten, mit der hat man es dann auf einmal nicht mehr so gehalten. Das ist natürlich ein beispielsweise wirklich unschönes Kapitel der DDR-Geschichte. Und in der Sowjetunion gab es tatsächlich auch ein sehr ähnliches Auf und Ab wie in der DDR, also 1920 gab es die Legalisierung von Abtreibungen, 1936 hat Stalin sie dann wieder verboten und erst nachdem er gestorben ist, also 2 Jahre danach, nämlich im Jahr 1955, wurden sie wieder legalisiert.
Gutzi schreibt dazu, viele Sozialkonservative in den Vereinigten Staaten dürften Gefallen an der Politik von Josef Stalin finden. Er verbot Abtreibungen wieder, propagierte sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe, unterdrückte öffentliche Diskussionen über Sexualität, verfolgte Homosexuelle und betonte die traditionellen Geschlechterrollen in der heterosexuellen monogamen Ehe. Hier sehen wir, was damit gemeint ist, dass die Frauenpolitik oftmals dem Kollektiv, nicht dem individuellen Wohlbefinden von Frauen diente. Abtreibungen wurden je nach bevölkerungspolitischer Absicht erlaubt oder verboten. In Rumänien erfolgte aufgrund demografischer Krisen beispielsweise das Verbot.
In den 60er Jahren wohlgemerkt.
In den 60er Jahren, ja. Die Biopolitik, wo der Staat bis in die Schlafzimmer und Körper regiert, war auch im Realsozialismus ein großes Problem für die individuelle Freiheit. Also auch in Kuba konnte man das beobachten. Also Fidel Castro identifizierte irgendwann Homosexuelle als Verkörperungen des Westens und verbot Homosexualität. Es gibt ja da diesen sehr eindrucksvollen Film von Julian Schnabel, Before Night Falls. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Der ist jedenfalls sehr sehenswert und zeigt das sehr klar, wie wenig individuelle Freiheit dann plötzlich bestand.
Bei einer Sache, die, wo Sozialisten ja wirklich schon fast 100 Jahre vorher gesagt hatten, ist doch wirklich eine individuelle Sache, ne? Also,
ja, das war so American Way of Life ist, homosexuell zu sein, deswegen eher nicht.
Gut, das war und dass August Bebel schon lange bevor irgendein Amerikaner das akzeptiert hat, gesagt hat, Homosexualität sollte man entkriminalisieren, das hat man dann einfach so weggewischt, ja. Und wir sehen hier also ein sehr ambivalentes Bild. Ja, es gab zum Beispiel im staatssozialistischen Osten oft liberalere Abtreibungsrechte als im Westen, aber die wurden dann auch immer wieder in Frage gestellt, wenn die Biopolitik oder die Moral der herrschenden Politiker dem widersprach oder auch die Integration ins Erwerbsleben, um damit darauf nochmal zurückzukommen, die war auch nicht völlig gleichberechtigt. Ja, also klar, die Sowjetunion, die hat damit geprahlt, hier haben wir eine Kosmonautin ins All oder eine Diplomatin zu den Vereinten Nationen geschickt, aber oftmals konnten Frauen die Karriereleiter nicht so gut erklimmen, also der relative Anteil von Frauen in höher gestellten Berufen, der war zwar besser als im Westen natürlich, aber immer noch nicht annähernd da, wo man eigentlich propagiert hatte, wo man hin möchte. Und der bereits zitierte Stefan Wolle schreibt dazu, für viele Frauen begann nach Arbeitsschluss eine zweite Schicht. Kinder abholen, Schlange stehen, Behördengänge, Haushalt. All dies wohlgemerkt in der Mangelwirtschaft und bei einem niedrigeren Niveau der Haushaltstechnik. Auch wenn die Kinder krank waren und Krippenkinder waren oft krank, blieb in der Regel die Frau zu Hause und verzichtete gänzlich oder teilweise auf das Gehalt.
Ja, ich kenne das auch so aus entfernterer Verwandtschaft aus der Familie, wo dann auch das so ein bisschen beschrieben wurde, also von Frauen, die in der DDR gelebt haben, dort Familien hatten und wo dann diese häusliche Arbeit nach der getanen Erwerbsarbeit an ihnen hängen blieb und die Männer dann nach Feierabend früh zum Bierchen übergegangen sind schon. Also das ist ja, schon interessant, weil das ja auch also nochmal so zeigt, jenseits einer Wirtschaftsordnung, also wie tief so eine patriarchale Struktur dann in den Köpfen sitzt, dass man nicht sowieso auf den Trichter kommt, naja gut, wir haben jetzt beide 8 Stunden gearbeitet, dann müsste das ja irgendwie jetzt so danach auch halbwegs gleichberechtigt weitergehen, aber man sagt so, ich bin ein Mann, ich habe jetzt Feierabend, was gibt's denn heute zu essen? Das ist schon interessant und wurde da auch also immer genau in dieser Form beschrieben. Also es gibt also hier einen Widerspruch zwischen tradierten Rollenbildern und dem, was die sozialistischen Parteien offiziell auslobten. Ein paar Jahrzehnte Sozialismus waren nicht genug, um die patriarchalen Muster aufzubrechen, die dann nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regierung umso stärker zurückkamen. Es kann von einer Refamilisierung gesprochen werden, da nach der Wende die Produktion der sozialistischen Länder zusammenbrach, entstand große Arbeitslosigkeit und diese wurde oftmals dadurch gemildert, in Anführungszeichen, dass Frauen zurück in den Haushalt gedrängt wurden und zuvor sozialisierte Arbeiten wieder privat verrichteten, während nur die Männer erwerbstätig waren. Ja, die wurden dann auch wirklich schneller entlassen, die Frauen. Das war dann auch klar, dass man sagt, also die Frauen zuerst, aber in dem Sinne, dass sie zuerst den Job verlieren, ne?
Ja, und noch dazu kam es ja dann, dass natürlich diese Staaten auch Probleme hatten, das, was bis dahin öffentlicher Dienst war, noch zu finanzieren. Das heißt, dann hat man zum Beispiel gesagt, naja, wenn wir jetzt unseren öffentlichen Dienst nicht mehr leisten können, schmeißen wir doch einfach alle, die bis hierhin Kinder betreut haben, raus. Die Kinder gehen nach Hause, die Frau bleibt zu Hause, die paar übrigen Jobs gehen an die Männer. Und zack, war eigentlich das alte Familienmodell wieder festgeschrieben.
Und dann gab es noch etwas, die Sexualität wird zur Ware, und das haben wahrscheinlich auch noch nicht viele gehört, es gab Golddiggerkurse. Das heißt, das waren Kurse, bei denen Frauen lernten, wie sie sich einen reichen Mann angeln können. Ja, wie angle ich mir einen Millionär? Das ist nur eine besonders extreme Form davon, dass Liebe und Sexualität im Kapitalismus nicht wirklich frei sind, sondern immer in ökonomische Notwendigkeiten eingebunden sind, die es im Sozialismus schlicht nicht gibt. In einer Gesellschaft mit geringer Ungleichheit und Jobs für alle sind Frauen nicht darauf angewiesen, sich einen gut verdienenden Mann zu angeln. Und wir haben ja schon über den Heiratsmarkt kürzlich gesprochen, haben darüber gesprochen, wie sich das jetzt alles gerade wandelt und wie sehr die Männer ein großes Problem bekommen. Und da geht es ja die ganze Zeit um die Taxierung. Wer ist wie viel wert? Wie schaffe ich es, durch Heirat beziehungsweise durch eine Beziehung aufzusteigen? Oder bedeutet diese Liebe, die ich eingehen will, eher einen ökonomischen Abstieg? Und das ist natürlich etwas, was so nur in kapitalistischen Verhältnissen vorkommen kann.
Genau, also in einer sehr egalitären Gesellschaft, wo alle dazu verpflichtet sind zu arbeiten und auch ziemlich gleich viel bekommen, da ist es natürlich erst einmal so, dass sich solche Fragen gar nicht stellen. Ja, da ist es nicht so, dass der eine Mann einem einen finanziell höheren Status verspricht als der andere, was ja aber viele Vorteile hat, denn dadurch können ja Begehren und Romantik deutlich freier ausgelebt werden. Es kann ja wirklich sein, dass man jemanden trifft und den sehr interessant findet, aber genau weiß, wenn ich mit dieser Person jetzt zusammenleben würde, würde das für mich heißen, dass ich mich ökonomisch verschlechtere. Und so, also jetzt in der bürgerlichen Gesellschaft gibt es dieses Problem. Und das wäre dann natürlich nicht mehr da. Und Gozzi zeigt dann auch, und da kommen wir zurück zu diesem etwas provokanten Titel des Buches, das heißt ja, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben, da kommt sie dann zu vergleichenden Erhebungen, denen zufolge junge Menschen im Osten erfüllteren Sex hatten als im Westen. Ja, also da wurde wirklich hingegangen, man hat junge Menschen gefragt, wie oft habt ihr Sex, welcher Sexualpartner hat wie oft Orgasmen, wie hast du dich nach deinem letzten Mal gefühlt, wie glücklich warst du etc. Und das hat man dann versucht, in ein Verhältnis zueinander zu stellen. Ist natürlich sehr schwierig, weil man immer subjektive Einschätzungen der Menschen hat, aber wir müssen jetzt mal den Wissenschaftlern hier glauben, dass sie da redliche Arbeit geleistet haben bei dieser vergleichenden Arbeit. Und da kamen die damals zum Beispiel tatsächlich zu diesem Schluss, dass die jungen Menschen im Osten besseren Sex hatten als im Westen, kurz vor der Wende. Und das lässt sich natürlich auch ökonomisch erklären, denn wenn Frauen nicht mehr auf einen Mann ökonomisch angewiesen sind, dann können sie andere Bedingungen hinsichtlich des Zusammenlebens stellen, was sich dann natürlich auch im Schlafzimmer auswirkt. Und diese Abkopplung von Liebe und Sexualität von ökonomischen Notwendigkeiten hatte, muss man aber auch konstatieren, ihre Grenzen. Es gibt da diese Novelle Woche um Woche von der sowjetischen Schriftstellerin Natalia Branskaja und da berichtet sie von den alltäglichen Nöten russischer Mütter, die zwischen Berufsleben und Kinderbetreuung hin und her hetzen. Und über eine Mutter heißt es dann, sie bedauert, dass sie aufs Technikum gegangen ist. Sie liebt das Nähen, sie wäre gern Zuschneiderin geworden, fürchtet aber, wer heiratet heute noch eine Schneiderin? Und hier können wir dann sicherlich auch ein Versagen des Realsozialismus sehen, dass man nämlich zwar mehr Egalität hatte vielleicht als im Westen, aber immer noch keine vollständige Gleichheit hatte ökonomisch. Also man hatte immer noch Berufe, die höher angesehen werden in der Gesellschaft. Man hatte immer noch Berufe, die besser entlohnt sind als andere. Und dadurch war die Gleichstellung natürlich immer noch unvollkommen. Also es gab schon immer noch ökonomische Kalkulationen, wenn man Liebesbeziehungen einging. Oder halt umgekehrt, wenn man einen Job sich suchte, sagte man, naja, mit dem Job werde ich auf dem Partnermarkt aber nicht gut punkten können.
Dennoch entstand eine weniger rigide Sexualmoral, das wollen wir mal an einem Beispiel klar machen. In den frühen 80er Jahren gab es eine globale Umfrage, in der fragte man zu folgendem Szenario. Finden Sie es gut oder nicht gut, wenn eine Frau unverheiratet ein Kind haben möchte, aber keine stabile Beziehung mit einem Mann eingehen will? 8% der Ungarn waren dagegen. 8% waren dagegen. Im Gegensatz zu 56% der Amerikaner. Gut, würden wir die Umfrage heute in Ungarn machen, würde das wahrscheinlich sehr anders aussehen, ne? Aber ja, das ist wirklich erstaunlich. Also nur 8% waren dagegen in den frühen 80er Jahren.
Also der Anteil in Amerika 7-mal höher.
Ja. Und damit können wir zu einem Fazit kommen. Zwar waren die Menschen in den westlich demokratischen Staaten oftmals freier als im Osten. Gleichzeitig haben wir am Anfang der Folge gezeigt, dass die kapitalistische Freiheit oftmals zu einer schlechter Stellung der Frau auf dem Markt führt. Das Paradoxe ist also, dass die größere Unfreiheit im Osten zu einer höheren Gleichheit der Geschlechter geführt hat, auch wenn diese dann weit davon entfernt war, vollkommen zu sein.
Und im Privatleben vieler Menschen, vor allem von Frauen, hat sich tatsächlich der Sozialismus positiv ausgewirkt. Ja, man tendiert ja auch immer wirklich dazu, die Frage zu stellen, wie ging es den Leuten im Jahr 1990 im Vergleich zu heute? Und da würde man sicherlich sagen, ja, da geht es wahrscheinlich vielen westlichen Frauen in so einigen Hinsichten besser als damals den Frauen im Staatssozialismus. Aber man muss natürlich erstmal sich eher den Vergleich gucken, wie lebten Frauen 1990 im Osten im Vergleich zum Westen, ja, innerhalb von heteronormativen Beziehungen. Und dann muss man auch wirklich sagen, dass dieser Sprung des Sozialismus im Vergleich zu dem, was vorher da war, ja, zu den vorherigen Gesellschaften, bevor diese Gesellschaften sozialistisch wurden, dass der natürlich nochmal tatsächlich immens war. Also was da passiert ist an Fortschritt in den Geschlechterbeziehungen, der dann aber auch sehr schnell wieder rückabgewickelt wurde. Vielleicht ganz interessant für die Cineasten. Du, Wolfgang, machst ja die Filmanalyse, von daher gibt es hier sicherlich einige Filminteressierte. Da kann man sich mal Dekalog ansehen von Krzysztof Kieślowski oder wie man ihn ausspricht.
Kieślowski, glaube ich.
Und das ist ja eine 10-teilige Serie, also 10 Kurzfilme in einer polnischen Plattenbausiedlung Ende der 80er Jahre. Und im zweiten Film geht es um eine Frau, die darüber nachdenkt, die schwanger ist und darüber nachdenkt, abzutreiben. Und die geht dann zum Arzt und sagt, ja, ich habe hier ein Problem, und er sagt, wie wäre es am Mittwoch, und damit ist die Sache besiegelt. Und da sieht man also, auch wenn das vielleicht ein bisschen verkürzt ist und das doch de facto bürokratisch ein bisschen mehr Aufwand erfordert hat, aber man sieht erstmal, es war relativ unkompliziert möglich. Heutzutage, wo der rechte Katholizismus wieder in Polen herrscht, ist das in dieser Form einfach nicht mehr möglich. Und das ist eines von vielen Beispielen, warum der Zusammenbruch des Staatssozialismus von vielen Menschen tatsächlich nicht nur als Befreiung erlebt wurde, auch wenn das in westlichen Diskursen sehr, sehr ungern gehört wird.
Ich möchte zum Schluss noch darauf hinweisen, dass ich am 4. Dezember in Zürich zu Gast bin und am 7. Dezember bin ich in Hannover. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!